Jona Kapitel 1, letzte Woche die ersten vier Verse gehört. Jona wird berufen nach Ninive, aber geht dort nicht hin, sondern genau in die andere Richtung, landet auf einem Schiff und dieses Schiff gerät in einen Sturm. Und dann ab Vers 5. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jona war unter Deck in einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie, du schläfst. Steh auf und ruf deinen Gott an, vielleicht erbarmt sich dieser Gott über uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es und das Los fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Und Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nun tun? Er hat ihnen nämlich erzählt, dass er auf der Flucht vor Jahwe war. Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen, aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jahwe und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest. Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Wir sind in der Reihe zum Buch Jona, dem Propheten Jona im Alten Testament. Zweite Predigt und immer ist noch nicht ist die Rede von irgendeinem Wal. Ganz schön enttäuschend, oder? Naja, aber dann müssen wir durch. Erstes Kapitel, Jona, immer noch auf der Flucht, immer noch auf dem Boot. Frage, hast du schon mal jemandem einen Auftrag erteilt, eine Aufgabe gesagt, hey, es wäre schön, wenn du dies und jenes tun würdest? Ich denke da zum Beispiel an deine Kinder oder an deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin, wenn du Lehrer bist, vielleicht an deine Schulklasse und du sagst diese Aufgabe und das Ergebnis ist, dass genau das Gegenteil getan wird. Kennst du diese Situation? Ja, oder? Ich hatte beim Zimmer damals, im Kinderzimmer hatte ich so Gitarren rumstehen, mehrere. Und ich hatte auch einen Basketball, ich habe Basketball gespielt. Und ich fand das nicht so toll, wenn mein Bruder mit meinem Basketball in meinem Zimmer Basketball spielt, weil ich Sorge um meine Gitarren hatte. Ich habe meinem Bruder gesagt, es wäre schön, wenn du nicht mit meinem Basketball in meinem Zimmer Basketball spielst. Was hat er getan? Basketball gespielt. Ja, um mich zu nerven. Wir tun Dinge irgendwie, also vielleicht kennst du auch als Teenager das, dass du dich eher angesprochen fühlst in der anderen Rolle. Deine Eltern sagen dir irgendwas, was du tun sollst. Die Lehrer sagen dir irgendwas, was du tun sollst und du machst dann genau das Gegenteil. Bisschen aus Frust, aus Trotz, keine Ahnung. Oder weil du die Aufgabe einfach nicht verstanden hast. Kann ja auch sein. Jona handelt nicht aus Trotz, auch nicht aus Frust. Jona hat auch die Aufgabe, nach Ninive zu gehen, ganz klipp und klar verstanden. Er wusste ganz genau, was das bedeuten soll. Jona hatte aber trotzdem einen richtig guten Grund, nicht nach Ninive zu gehen. Team wurde uns das letzte Woche erklärt. Ninive war nämlich nicht irgendeine Stadt. Die gehörte nämlich gar nicht zum Volk Israel. Ninive, das lag im Assyrischen Reich. War eine große Stadt, später sogar die Hauptstadt vom Assyrischen Reich. Und die Assyrer, die waren die Feinde Israels. Die standen sich Angesicht zu Angesicht, die haben Israel bedroht. Wir sind hier ungefähr so 700, 800 Jahre vor Christus. Es dauert nicht lange, noch nach Jona, bis Assyrien tatsächlich, also das Assyrische Reich, Israel, das Nordreich Israels erobert, angreift und besetzt. Die Assyrer noch dazu, oder auch die Leute aus Ninive, waren es nicht einfach nur irgendwelche Leute, nicht nur irgendwelche Feinde, sondern es waren grausame Menschen. So werden sie beschrieben. Eins der grausamsten Reiche, die die Geschichte je gesehen hat. Das waren also nicht einfach nur irgendwelche Diebe, Lügner, nicht nur irgendwelche Menschen, die die Ehe gebrochen haben, sondern das waren grausame Menschen, die sie damit brüskiert haben, die damit angegeben haben, wie grausam sie sind. Dass sie ihren Feinden die Häute abziehen, sie auf Pfähle hinstellen und sagen, ja, so sind wir. Das machen wir mit unseren Feinden. Und wer war der Feind? Jona. Jona hatte guten Grund, dort nicht hinzugehen. Nicht nur war er der Feind dieser Leute, sondern auch andersrum. Auch Jona meinte, diese Assyrer, das sind auch meine Feinde, die greifen uns an. Zu Jona zu sagen, geh mal nach Ninive und sag denen, dass sie, das, was sie machen, ist falsch. Könnte man vergleichen, wenn du einem Schweizer Juden 1935 sagen würdest, weißt du was, geh doch mal nach Berlin und sag, Hitler und all seinen Machthabern, das, was ihr da vorhabt, ist nicht so eine gute Idee. Ja, wahrscheinlich wird er es nicht machen. Jona hat entweder Angst, dass er dorthin geht und umgebracht wird, oder was noch viel schlimmer für ihn wäre, wenn sie sich tatsächlich bekehren. Wir lesen am Ende des Buches, dass genau das passiert. Jonas schlimmste Befürchtung tritt ein. Die Assyrer kehren um, also die Leute aus Ninive bekehren sich, und Gott bestraft sie nicht. Diese zutiefst grausamen Menschen bekommen ihre gerechte Strafe nicht. Das erträgt Jona nicht. Also flieht er in die andere Richtung, nicht nach Ninive, sondern auf dieses Schiff und hinein in diesen Sturm. Und jetzt tauchen wir ein, diese Geschichte Vers für Vers. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Wir sehen also, Jona landet nicht auf irgendeinem Boot. Es ist nämlich kein israelitisches Boot, sondern es ist ein Boot, wo verschiedene Seefahrer, Seeleute unterwegs sind. Die haben alle ihre eigenen Götter und kommen auf einmal in diesen Sturm. Und dann rufen sie ihre Götter an. Vielleicht Neptun, Zeus, Amun-Ra, Baal, Marduk, wen auch immer. Fallen wahrscheinlich verschiedenste Namen, aber keiner dieser Götter hilft. Keiner greift ein. Der Sturm bleibt. Also, nächste Idee, wir schmeißen Dinge über Bord. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, wenn man Seefahrer ist. Vielleicht kann es mir jemand erklären, was das dann bringt. Aber es scheint irgendwas zu bringen. Hoffen Sie, aber es bringt nichts. Vielleicht wollen Sie auch Ihren Göttern irgendwie was opfern. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber all das bringt alles nichts. Und auf einmal fällt Ihnen auf, warte mal, ist da nicht noch einer mit aufs Boot gekommen, der gerade nicht hier ist? War da nicht dieser unbekannte Fremde, der, ja, wo ist der eigentlich? Wir lesen, Jona war unter Deck, in einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief. Kann man ja schon die Frage stellen, wie kann man in einem Sturm, und die paar Verse davor beschreiben, dieser Sturm war so heftig, dass das Boot auseinanderzubrechen drohte. Der Sturm war so heftig, dass alle Leute auf dem Boot klar waren, wir kriegen das hier nicht hin, wir brauchen irgendwie die Hilfe unserer Götter. In so einem, also ich kann nicht mal schlafen, wenn ein bisschen Licht an ist. Und er liegt da in diesem Boot und schläft. Dann denken wir zurück an eine andere Geschichte, wo auch jemand im Sturm einfach schläft. Jesus. Der Unterschied nur zu Jesus ist, dass Jesus schläft im Sturm, weil er mächtig ist. Weil er stark ist. Weil er weiß, ein Wort genügt und dieser Sturm, er gehorcht mir. Jona schläft, weil er schwach ist. Vielleicht schwach von der Reise, überhaupt auf dieses Boot zu kommen, war wahrscheinlich auch ein langer Fußweg noch für ihn. Aber vielleicht auch schwach im Angesicht dessen, was er da eigentlich getan hat. Dass er vor Gott wegrennt. Jonas Schlafen könnte man interpretieren wie aus den Augen, aus dem Sinn. Was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Ein Sturm, ich sehe keinen Sturm, ich schlafe. Kennst du das? Aus deinem eigenen Leben? Dass wir Dinge irgendwie verleugnen wollen? Wegdrängen wollen? Einfach die Augen verschließen, ich sehe es nicht. Das Leid auf der Welt vielleicht, aber auch vielleicht Dinge, die du selber zu verantworten hast. Manchmal werden die Sachen dann so unterbewusst, kommen in so eine tiefe Kammer deines Lebensschiffes, dass du sie gar nicht mehr siehst, dass es wie zu blinden Flecken werden. Du weißt gar nicht mehr darüber, dass du da eigentlich noch, die Bibel nennt das Sünde, mit dir rumträgst. Manchmal sind das aber auch bewusste Sachen. Jonah, der sich ja ganz bewusst hinlegt und schläft, der ganz genau weiß, was er da gerade macht, aber es nicht wahrhaben will. Manchmal reden wir uns dann ein bisschen raus, verdrängen das so ein bisschen. Ja, habe ich auf der Arbeit wieder 3 Leute angelogen, weil unsere Ware halt nicht so gut ist, wie ich immer behaupte, dass sie ist. Oder, aber mein Chef verlangt es halt von mir. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, meine Güte. Oder in der Schule. Na gut, dann habe ich halt wieder schlecht über den oder jeden geredet. Macht doch jeder, Alter. Und auch wie der aussieht überhaupt. Kann ich ja nichts dafür, dass er so rumläuft. Oder du verlierst dich in Fantasien mit anderen Frauen oder anderen Männern, verirrst dich vielleicht auf der einen oder anderen Website. Aber das macht doch jeder, oder? Du hast doch auch nur Bedürfnisse, du bist doch auch nur ein Mensch. Ist doch nicht so schlimm, oder? Oder hast du den Gedanken wieder deine Kinder verflucht, weil sie nicht aufhören, dich zu nerven und zu nerven und zu nerven. Aber das macht doch jeder, oder? Die sind ja auch einfach anstrengend. Oder weißt ganz genau, dass du was mit dir rumträgst, du bist schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs und denkst, ja gut, aber also klar habe ich hier eine Verhaltensweise oder eine Beziehung in meinem Leben oder irgendwas, was ich mir rumtrage, aber ich habe auch für 30, 40 Jahre Nachfolge Jesu Christi auf der anderen Seite. Also das ist auch, ich habe doch auch was gut, oder? Manchmal schlafen wir wie Jona. Manchmal kriechen wir uns ein bisschen zurück. Unsere eigenen dunklen Kammern unseres Herzens. Wollen es nicht sehen oder können es vielleicht auch gar nicht mehr sehen. Für Jona wäre es dran gewesen, die Augen aufzumachen. Das einzugestehen, Verantwortung zu übernehmen für das, was er getan hat. Dass sein Verhalten Konsequenzen hat. Dass seine Entscheidung Konsequenzen hat. Positive manchmal und jetzt negative. Nicht nur für ihn und nicht nur für sein Verhältnis mit seinem Gott, sondern auch für viele andere Menschen. Er will verdrängen, dass er und diese anderen Leute, die da nichts mit zu tun haben, vermutlich bald sterben werden. Er kann das selber nicht sehen, er will es nicht sehen, er kommt da nicht raus. Was braucht es, ist eine andere Person, die in sein Leben tritt und ihn aufweckt. In der Geschichte ist das der Kapitän. Der kam zu ihm herunter und sagte, wie du schläfst. Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht erbarmt sich dieser Gott über uns, dass wir nicht umkommen. Wach auf! Ich frage mich ja, ob Gott wusste, dass Jona fliehen wird. Also ob er ihm vielleicht absichtlich einen so heftigen Auftrag gegeben hat, in dem Wissen, er wird es nicht schaffen. Er wird umkehren. Er wird wegrennen. Warum? Damit Jona lernt, wie Gottes Gnade wirkt. Wie gnädig er ist. Und vor allem, damit Jona merkt, er selber braucht die Gnade auch. Er als toller, spitzer, frommer Prophet Israels, er kommt da nicht drum rum. Er braucht Gottes rettende Gnade und sein rettendes Handeln, ganz genauso wie die anderen Seeleute und ganz genauso wie die Leute aus Ninive. Das ist ja irgendwie auch ziemlich ironisch, oder, die ganze Geschichte. Jona flieht davor, weil er den Heiden, also den Leuten aus den anderen Völkern, den Leuten aus dem Assyrischen Reich, die Gnade Gottes nicht sagen will. Er will ihnen nicht sagen, kehrt um, was ihr macht, ist falsch. Was passiert? Andere Leute aus anderen Völkern, die andere Götter anbeten, kommen zu Jona, wecken ihn auf und sagen, weißt du was du machst, ist falsch. Steh auf. Anstatt dass Jona die anderen Völker dazu bringt, dass sie den wahren Gott Jahwe anbeten, sind es die Leute aus den anderen Völkern, die Jona auffordern, komm, ruf deinen Gott an. Du hast vergessen zu beten. Ich will dich heute Morgen fragen, gibt es so eine Person in deinem Leben, die das darf? So ein Kapitän, der in diese entlegene Kammer deines Lebensschiffes hinabsteigen darf und dich wachrütteln darf und sagen darf, wach auf, was du machst, ist falsch. Gibt es Menschen in deinem Leben, die die Autorität haben und die Einsicht haben in dein Leben und dich auf deine blinden Flecke hinweisen dürfen, ohne dass du ihnen danach böse bist und die Beziehung abbrechen musst? Und wenn nicht, würde ich dich heute Morgen einladen, vielleicht solche Menschen in deinem Leben zu etablieren. Du sagst, hey, du als mein guter Freund, gute Freundin, Coach, Mentor, Seelsorger, wer auch immer, du darfst in mein Leben hinein. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass auch, ich weiß, dass du nicht perfekt bist und ich bin auch nicht perfekt, aber du hast die Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen. Wenn ich wieder egoistisch werde, mich nur um mich selber drehe, wenn ich lieblos werde, wenn ich wieder anfange, in alte Verhaltensmuster zu fallen, wenn ich anfange, mich wieder zu verkriechen, wenn ich aufhöre zu beten, wenn ich aufhöre, meine Bibel zu lesen, dann hast du die Erlaubnis, mir einen Arschtritt zu verpassen und zu sagen, wach auf, ruf deinen Gott an. Jona wacht auf, kommt zu den anderen dazu, aber noch immer wissen sie ja nicht, wessen Gott und wer alles hier schuld ist an diesem Sturm. Also was machen sie? Sie sagen zueinander, kommt, lasst uns Lose werfen. Eine übliche Methode damals, um den Gott zu befragen, was jetzt eigentlich Sache ist, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es und das Los fiel auf Jona. Sie fragten ihn, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land und zu welchem Volk gehörst du? Wir haben dich hier noch nie gesehen. Du bist zum ersten Mal auf diesem Schiff. Keiner kennt dich. Wo kommst du her? Wer bist du? Wo willst du hin? Und warum dieser Sturm? Wer ist dein Gott? Und was hast du mit deinem Gott falsch gemacht, dass wir jetzt hier sind? Timothy Keller schreibt ein ganzes Kapitel über diese Verse und macht so das Bild auf, dass diese Fragen, die Jona hier gestellt komm, wer bist du, wo kommst du her, was ist der Auftrag, der Sinn deines Lebens, dass das Fragen sind, die auf deine Identität hinweisen. Deine Identität ein bisschen in Frage stellen. Und er stellt genau diese Fragen dann den Lesern und Leserinnen. Stellt die Frage auf, was ist denn deine Identität? Wo hängt sie denn dran? Wer sind denn deine Götter, denen du nachfolgst? Und ist das der eine Gott, Jesus Christus, oder baut sich deine Identität vielleicht auf anderen Dingen auf? Vielleicht nicht auf Neptun, Zeus und Marduk, vielleicht heißen die vielmehr Geld, Beruf, Karriere, Sexualität, Gesundheit, deine Kinder oder manche Christen auch nicht in dem, was Gott für sie getan hat, sondern in dem, was sie für Gott tun. Dein Gemeindedienst, dein Bibellesen, dein Beten, dein frommes Dasein. Ich werde auf diesen Punkt nicht weiter eingehen. Empfehlung hier, dieses Buch zu kaufen und darin zu lesen. Generell meine ganze Predigt, das sind 3 Kapitel, die da schreibt über in diesem Buch. Also man kann da noch ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Und sowieso versorgen wir Pastoren euch, wenn ihr in einem Hauskreis hier in der Gemeinde seid, immer mit Vertiefungsfragen zu der Predigt. Und ich habe, weil das nicht in diese Predigt hier reingepasst hat, das einfach in die Kleingruppenzeit ausgelagert. Also die Kleingruppenzeit für die Hauskreise ist genau das zu fragen, worauf baue ich meine Identität? Wo kommt mein Wert, mein Sinn, die Bestimmung? Fragen, indem er sagt, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hat ihnen nämlich erzählt, dass er auf der Flucht vor Jahwe war. Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer. Dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Also, das Los verrät, Jona ist der Schuldige hier an diesem Sturm. Allen klar? Und wenn jetzt allen klar ist, dass Jona schuld ist, dann muss Jona auch irgendwie die Lösung parat haben für dieses Problem. Sie fragen ihn, was sollen wir jetzt machen mit dir? Wie kriegen wir diese Schuld jetzt irgendwie zusammen hier weg? Und Jonas Idee werft mich über Bord. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, den Jona hier macht, für die ganze Geschichte. Und für alles, was noch nachfolgt, die nächsten Kapitel, ist das ein ganz, ganz entscheidender Schritt in der Entwicklung von Jona. Dass er merkt, was hier im letzten Satz steht, ich weiß, dass dieser Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Es ist ein entscheidender Schritt für Jona, dass, gut, er hat es gebraucht, dass die anderen Leute erkennen, dass er schuld ist. Er ist nicht von sich aus gesagt. Aber nachdem sie es gesagt haben, merkt er auch selber, okay, ich bin schuld. Dieser Sturm kommt meinetwegen über euch. Warum ist es entscheidend? Jona merkt, ich bin schuld. Nicht Gott. Nicht ihr. Nicht Naturkatastrophen generell. Nicht die Stadt Ninive, weil wenn die nicht so grausam wäre, dann hätte ich nicht dahin gehen müssen, dann wäre ich nicht hier auf der Flucht. Ich bin schuld. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Und mein Handeln hat Konsequenzen. Also werft mich über Bord. Die Geschichte macht nicht ganz klar, ob Jona jetzt schon hier an einem Punkt ist, wo er zu 100% Reue zeigt. Und merkt, ja, ich habe alles falsch gemacht gegenüber Gott. Ich bereue alles, tu Buße und kehr um. Oder, also wahrscheinlich auch ein bisschen was davon, gleichzeitig weiß oder denkt Jona ja auch, dass wenn sie ihn über Bord werfen, er wird sterben. Also er wird das nicht überleben in diesem Sturm. Da kommt keiner lebend raus. Also vielleicht ist für Jona das auch ein Ausweg. Er weiß, ich werde sowieso sterben, hier auf dem Boden mit allen anderen oder halt alleine. Aber ich muss so oder so nicht nach Ninive. Also vielleicht schwingt auch da noch ein bisschen was mit. Wir wissen es nicht, aber Jona übernimmt zumindest mal Verantwortung und sagt, werft mich über Bord. Und dann ruderten die Männer mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Ist ja verrückt, oder? Die Seeleute, anstatt einfach Jona so blindlings über Bord zu werfen, er sagt, er ist schuld, okay, weg mit ihm. Stellen sie sich irgendwie als sehr respektvolle, ehrenhafte Männer heraus, die, obwohl Jona sagt, er ist schuld, und das Los hat entschieden, Jona ist schuld, wollen wir ihn retten. Wir paddeln und rudern mit aller Kraft, um das Land zu erreichen, um irgendwie uns und Jona hier rauszubringen. Aber sie scheitern. Das Meer wird immer heftiger und dann riefen sie Jahwe an und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechnen uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest. Fällt euch was auf? Zu wem beten diese Männer? Zu Jahwe, den sie vor ein paar Minuten noch nicht kannten. Sie lassen ab von ihren Göttern, beten den Gott Jonas an. Lass uns nicht umkommen. Vergib uns. Es ist auch besonders, dass, also wir kennen das ja, in den Stürmen unseres Lebens, in den Notlagen fangen wir an zu beten. Wir werden auf einmal alle ganz religiös, wenn auf einmal Krankheit vor der Tür steht. Und so auch diese Männer auf dem Boot, sie rufen zu ihren Göttern und jetzt rufen sie eben zu Jahwe. Aber was besonders ist, dass sie nicht mehr rufen, rette uns hier aus dem Sturm, sondern sie bitten um Vergebung. Schon für die Tat, die sie noch tun werden. Vergib uns die Schuld, die wir gleich tun werden, indem wir gleich Jona über Bord werfen. Rechne uns seinen Tod nicht an. Das ist besonders, oder? Diese Männer hier erkennen was, was Jona noch nicht erkannt hat. Dieser Gott tut, was er will. Du hast getan, was du wolltest. Das, was Jona verhindern wollte, dass die Gnade zu den umliegenden Ländern kommt. Gnade Gottes kommt zu diesen Männern. Und noch mehr, Jona ist bereit, sich für diese anderen Männer aus den anderen Völkern selber hinzugeben, sich aufzuopfern, sein Leben zu lassen, damit die gerettet werden. Und dann packten sie ihn und warfen Jona über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Diese Männer bekehren sich, kehren ab von ihren alten Göttern und beten Jahwe an, legen Gelübde ab, opfern ihm, danken ihm für das, was er getan hat und dass er sie am Leben gelassen hat. Und Jona? Jona haben sie über Bord geworfen. Jona opfert sich auf. Das ist, was Timothy Keller in seinem Buch das Prinzip der Liebe nennt. Das Prinzip der Liebe, das heißt, es gibt ja eine Liebe und die beruht auf dem Prinzip, biblische Liebe, christliche, ganz wahrhaftige Liebe, beruht auf dem Prinzip, dass sie sich aufopfert, dass sie sich hingibt, stellvertretend vielleicht für andere Menschen. sehen wir es in unserem Leben ganz normal, in unseren Liebesbeziehungen. Ich stecke zurück. Ich ordne mich unter. Ich investiere vielleicht Geld, Zeit, Kraft und Raum, damit andere Menschen aufblühen können. Ich stecke ein, damit andere besser dastehen als ich. Ich habe zum Beispiel meine Schwester auf meinen Schultern getragen. Sie hatte währenddessen so Inline-Skates an. Das wurde dann kurz problematisch, weil ich habe die Kontrolle verloren und musste stürzen und meine Schwester wäre von meinen Schultern runtergeflogen und ich in all meiner aufopfernden Liebe habe mich unter sie geworfen, sodass ich mich verletzt habe und sie auf mir gelandet ist. So, das, meine Lieben, ist das Prinzip der Liebe. Aufopfernde, hingebungsvolle, brüderliche Liebe. Beruht darauf, dass mein größtes Bedürfnis wird, ist das Bedürfnis des anderen gestillt wird. In der Bibel sehen wir das zum Beispiel, solche stellvertretenden Opfer, stellvertretende Liebe. Zum Beispiel im Sündenbock, das Volk Israel, einmal im Jahr feiert es am Versöhnungstag diese Versöhnung Gottes und dort nehmen sie einen Sündenbock, einen Ziegenbock, der in die Mitte des Volkes gestellt wird und da wird sinnbildlich alle Schuld des Volkes auf diesen Bock geladen und der wird in die Wüste verjagt und das steht dafür, dass die Schuld des Volkes aus ihrer Mitte heraus genommen wird. Der Ziegenbock kann jetzt nicht so selbst so viel dafür, es ist nicht so selbstlose Liebe, aber doch irgendwie ein stellvertretendes Opfer. Und noch viel deutlicher wird es dann zum Beispiel bei Jesaja, wenn er uns einen leidenden Gottesknecht ankündigt. Ein komischer Name. Für einen Mann, der mal auftreten wird und der nicht für seine eigene Schuld sterben wird, sondern für die von anderen. Und da sehen wir auch schon den Unterschied, den Jona hier macht mit seinem Prinzip der Liebe. Oder die Art und Weise, wie wir so aufopfernd lieben und der Art und Weise, wie Gott liebt. Wir lieben aufopfernd, fehlerhaft. Nicht so gut. Wir können das nicht immer. Wir neigen immer wieder auch dazu, egoistisch zu werden. Selbst in den tiefsten Liebesbeziehungen kommen wir irgendwann in den Punkt und sagen, ich habe jetzt so viel für dich getan, ich habe mich so hingegeben, ich habe mich so aufgeopfert, jetzt bin auch ich mal dran. Jetzt bist du mal dran, dich für mich aufzuopfern. Oder, so wie Jona, wir opfern uns auf. Ja, er rettet das Leben von diesen Seeleuten, aber er ist ja auch selber schuld. Ich habe meine Schwester gerettet, aber ich war ja auch selber schuld an dem ganzen Dilemma. Jona ist nur ein Abklatsch, ein Fingerdeut auf das, was Gott eines Tages sein wird in Jesus Christus. Jesus vollendet dieses Prinzip der Liebe, indem er nicht für seine eigene Schuld stirbt, sondern für die der anderen. Ja, für deine und für meine. Von allen Menschen auf der ganzen Welt stirbt er. Und Jona, er stirbt ja gar nicht wirklich. Wenn du weiterliest, wird er gerettet, direkt ein Vers danach. Und Jesus, er stirbt wirklich. Deswegen kann Jesus auch im Matthäus-Evangelium auftreten. Ah ja, habe ich vergessen, den Vers. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Das wäre die biblische Definition von dem Prinzip der Liebe. Das beschreibt Jesus als das Prinzip der Liebe. Wahre Liebe, die größte Liebe ist die, die sich aufopfert. Und das tut Jesus dann. Er beschreibt es eben im Matthäus-Evangelium dann noch weiter. Er wird nämlich dann gefragt, Jesus, wir hätten gerne einen Beweis dafür, dass du wirklich der Messias bist. Und Jesus, nachdem er Wunder getan hat, nachdem er geheilt hatte, nachdem er all das getan hat, dann kommt er zu dem Punkt und sagt, ich gebe euch kein Zeichen. Das einzige Zeichen, was ihr bekommt, das ist Jona. Und dann füllt er das so aus, mehrere Verse und kommt zu dem Schluss, hier steht einer, der mehr bedeutet als Jona. Jesus, der das vollendet, was Jona und viele anderen aus dem Alten Testament anfangen und auf Jesus hindeuten. So wird Gott mal sein. Er ist ein hingebungsvoller, zutiefst liebender Gott. Da, wo wir scheitern, so bedingungslos aufopfern zu lieben, da tut er es einfach. Jesaja 53, Jesus erfüllt diese Prophezeiung über diesen Gottesknecht. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft und von ihm geschlagen und niedergebeugt, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesus ist nicht einfach nur irgendeine aufopfernde Liebe, sondern er ist die aufopfernde Liebe. Er ist das perfekte Opfer in Person. Manchmal braucht es in unserem Leben Stürme. Manchmal braucht es andere Menschen. Entweder kennen wir sie oder wir kennen sie nicht. Manchmal braucht es einfach den Heiligen Geist, der uns aufrüttelt und sagt, wach auf, verschließ deine Augen nicht mehr. Hier gibt es einen blinden Fleck in deinem Leben. Mach die Augen auf. Kehr um und tu Buße. Und die Geschichte lehrt uns weiter, dass es da Vergebung gibt. Jona, der gerettet wird. Und spätestens in Jesus erkennen wir, bei dieser Schuld bleibt es nicht stehen. Durch das Kreuz müsste man die Geschichte eigentlich so erzählen, dass du in dem Boot aufstehen würdest und sagen würdest, hey, weißt du was, ich bin schuld. Meinetwegen bin ich in diesen Sturm geraten. Und durch das Kreuz würden wir eine Geschichte hören, die sagen würde, da kommt dann ein anderer namens Jesus Christus und der würde sagen, ja, er ist schuld, aber ich übernehme die Schuld. Schmeißt mich über Bord. Und dann darfst du hinterher springen. Dann bist du eingeladen, diesem Jesus nachzufolgen. Und dann springst du nicht mehr in die Wellen von Tod und Verzweiflung und Dunkelheit und Trauer. Dann springst du nicht mehr in die Wellen deiner eigenen Schuld und Verdammnis. Dann springst du durch Jesus Christus in die Wellen von Gnade und Gunst und Vergebung. Jona musste das auf die harte Tour lernen, durch diesen Sturm. Und er hat noch einiges vor sich. Er muss noch einiges lernen auf diesem Weg. Aber dafür lernt dieser Gott ist gnädig. Das ist gut so. Jona wusste das eigentlich. Jona wusste, dass sein Gott zutiefst gnädig ist. Aber genau deswegen will er nicht nach Ninive. Die sollen nicht gerettet werden. Du und ich, wir dürfen heute Morgen merken, dieser Gott ist gnädig. Und ich bin Ninive. Ich bin zu oft ein gottverlassener Ort. Und ich bin manchmal wie die Seefahrer, die Tendenz haben, einfach ihre eigenen Götter und Götzen anzubeten, die ihnen aber nicht helfen. Und ich bin manchmal wie Jona, der wegrennt, vor Gott wegrennt und dann die Augen verschließt vor dem, was er da eigentlich getan hat. Ich will dich einladen, dass wir jetzt eine Zeit des Gebets haben, wo wir still werden und wo du diesen Prozess, den ich versucht habe, in dieser Predigt aufzuzeigen, den Jona geht, selber auch zu gehen im Gebet. Du darfst anfangen, Gott zu bitten, weck mich auf. Komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben und zeig mir auf, wo es da diese blinden Flecken in meinem Leben gibt, wo es so schwarze Stellen in meinem Herzen gibt, die dir nicht gefallen. Weiß mich darauf hin, wo noch Schuld und Sünde in meinem Leben ist. Auch wenn es weh tut. Und dann darfst du Buße tun. Anerkennen, ja, Gott, ich bin schuld. Schuldig vor dir und vor anderen Menschen. Es tut mir leid. Dass du Reue zeigen und umkehren. In deinem dritten Schritt Vergebung empfangen. Im Gebet sagen und danke Gott, dass du dich in Jesus Christus für mich hingegeben hast, dass dein Kreuz für mich gilt, dass dein Blut gilt, dass du für mich über Bord gesprungen bist, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, meine Scham und meine Krankheit und alle meine Schmerzen. Wenn dir das schwerfällt, das einfach so im Gebet zu machen, dann möchte ich einladen, das mit einer anderen Person zu machen, irgendwann im Laufe der nächsten Woche zum Beispiel. Ich glaube, wir haben in der Freikirche verlernt, dieses Geschenk der Buße zu leben. Dass du vor andere Menschen hintreten darfst und sagen, hier, da habe ich versagt. Und dann kann die andere Person die Vergebung Gottes zusprechen. Und du darfst sie einfach annehmen. Ein viertes darfst du gleich im Gebet Hingabe leben. Im Gebet dich ihm hinhalten und sagen, Gott, weil du dich so für mich hingegeben hast, alles aufgeopfert hast für mich, so will ich mich dir zurückgeben. Und ein letztes, Sendung annehmen. dann sagen, Gott, egal wo du mich hinsenden möchtest, und wenn es noch Ninive ist, gebrauche mich. Ich will dir folgen, ich will dir glauben, dass du gut bist und dass deine Wege besser sind als die meinen. Das sollen wir gleich tun und du darfst einfach in Ruhe Schritt für Schritt diesen Prozess der Buße, Umkehr und Vergebung durchbeten. Und am Ende dieses Gebets wird von hier vorne ein Instrumentalstück eingeläutet, das dich dann wieder aus dem Gebet sozusagen herausholt. Lass uns beten. Vater, so kommen wir vor dich mit all unserer Schuld und Scham, unseren blinden Flecken und bitten darum, dass du sie aufdeckst, dass du uns wachrüttelst, dass du uns neu zeigst, wie gnädig und liebevoll, wie gütig und vergebend du bist.
Möge Gottes Frieden in deinem Herzen wohnen und dir Ruhe inmitten des Trubels schenken. Möge seine Liebe dich erfüllen und dich in allen deinen Wegen begleiten. Der Herr segne dich mit seiner Nähe und schenke dir einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.